Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext für heute ist eine wichtige Regel von Jesus, ganz bekannt, auch Gemeinderegel genannt, aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 18, ab Vers 15. Jesus sagt: Wenn dein Bruder sündigt, dann geh und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du einen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm zwei oder drei mit, damit die ganze Sache durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werde. Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde. Hört er aber auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Amen, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, wird auch im Himmel gebunden sein. Alles, was ihr auf Erden lösen werdet, wird auch im Himmel gelöst sein. Ja, es ist ein ganz schön krasses Thema. Einander korrigieren, einander in Frage stellen, sich selber was sagen lassen, ziemlich schwierig. Und das ist auch sehr unpopulär. Es ist eigentlich so Trend in unserer Kultur, dass wir uns nicht gern in das Leben anderer Leute einmischen und auch nicht gern irgendjemand erlauben, sich in unser Leben einzumischen. Oder wir erlauben es nur ganz wenigen. Erik würde ich es vielleicht erlauben und noch ein paar anderen Leuten, aber nicht einfach jedem. Es ist auch bequemer, Konflikte zu vermeiden. Man kann sich eine Menge Stress ersparen. Meine Schwester kam aus Chicago wieder von ihrer Freundin und ich habe gefragt, naja, ist ja gerade spannend, habt ihr auch über Politik geredet? Und sie so, nein, bist du verrückt? Weißt du das nicht? Der Grundsatz, der in den USA gilt, musst du unbedingt darauf achten, never hurt anybody's feelings. Also sprich nie irgendwas an, was den anderen verletzen könnte. Kontroverse Themen lieber gar nicht ansprechen. Ich habe mich dann gefragt, wie das so mit meinem Freundeskreis ist und muss zugeben, bei so den Treffen mit unseren Partyfreunden und so, da werden auch gibt's auch ungesprochene Gesetze, worüber man nicht so redet. Es gibt da so sichere Partykiller, über die man nicht reden sollte. Es gibt so ein modernes Mantra, das habe ich ja auch in der Psychoausbildung richtig so explizit gelernt. Jeder ist sein eigener Chef. Also Hauptsache, es stimmt für dich, dann ist es okay. Also es gibt keine allgemein verbindlichen Normen, die auch für andere gelten. Du sagst selber, was für dich okay ist und dann ist es auch okay und dann habe ich auch nicht das Recht, das in Frage zu stellen. Das ist so moderner Relativismus und sehr weit entfernt von dem, was uns im Neuen Testament begegnet. Im Neuen Testament, in der urchristlichen Gemeinde, gibt es eine hohe Kultur des gegenseitigen Ermahnens, einander zurechtzubringen auf den Weg mit Jesus. Und dahinter stehen zwei grundlegende Überzeugungen. Die eine Überzeugung ist die fieseste Lieblosigkeit ist nicht, wenn ich in einen Konflikt mit einem anderen gehe, sondern wenn ich ihn ignoriere. Gleichgültigkeit ist die übelste Form von Lieblosigkeit. Und Liebe gebietet es manchmal, dass ich den anderen in Frage stelle und korrigiere, wenn ich merke, dass es nicht in Ordnung, was er da macht. Die zweite Überzeugung im Neuen Testament und für die christlichen Gemeinden eigentlich schon die letzten 2000 Jahre ist, dass es klare Grenzmarkierungen gibt, Gebote. Wir haben sie eben mit den Juden, haben wir in dem Psalm 19 gebetet, wo Gott gelobt wird über diese klaren Markierungen für unser Leben. Was als Christ geht und was nicht geht. Da gibt es klare Ansagen in der Bibel. Und da wollen wir einander helfen, auf diesem guten Weg zu bleiben und nicht irgendwo im Schlamm zu versinken oder in irgendwelche Abgründe zu stürzen, die uns am Ende fertig machen, sondern auf dem guten, breiten Weg zu bleiben, den Gott uns gezeigt hat, dem Weg, der durch seine Gebote markiert ist. Ich will zu dem Thema Ermahnung drei Hauptpunkte anschauen mit euch. Einmal, welche Lebensbereiche sind das, wo Gott uns immer wieder korrigiert und wo wir einander ermahnen sollen? Das findet man so in dem zweiten Teil der Briefe im Neuen Testament. Also wenn man im Neuen Testament, natürlich auch in den Evangelien Jesu, da ist es so immer wieder reingestreut. Aber wenn man die Briefe irgendwie immer in der zweiten Hälfte anschaut, dann sind sie eigentlich voll von solchen praktischen Lebensanweisungen, wie gutes Leben gelingen kann. Den zweiten Fokus möchte ich darauf richten, wie mache ich das, wenn ich jemand anders etwas Kritisches sagen muss. Wenn ich merke, das ist von Gott dran, hier kann ich nicht einfach dran vorbeirennen, wie der sich gerade verhält gegenüber seinen Mitbewohnern oder seinen Eltern oder jemand anders, sondern da muss ich was sagen. Und das Dritte, wie gehe ich selber damit um, wenn andere mir etwas Kritisches zu sagen haben, wenn andere mich ermahnen? Also erstmal so ein kleiner Crossover-Ritt durchs Neue Testament. Wo kommt das vor? Was für Themen sind da angesagt? Im Römerbrief ist der Ermahnungsteil relativ klein. Da geht es vor allen Dingen um die Glaubensinhalte. Aber in Kapitel 14 und 15 geht es dann darum, wie wir mit den Schwachen in der Gemeinde umgehen. Im Rom waren das die jüdischen Christen, die Christen jüdischer Herkunft. Und die haben noch an vielen Regeln festgehalten, an vielen Speisegeboten zum Beispiel, die sie aus dem Judentum übernommen haben. Und da gab es andere Christen in der Gemeinde, die haben sich darüber lustig gemacht. Die haben die so ein bisschen ausgegrenzt, so ein bisschen gemobbt, weil die anders drauf waren von ihrem Glaubensstil her. Und da sagt Paulus ganz klar, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Wenn jemand seinen Jesusglauben anders lebt als du, wenn ihm andere Sachen in seinem Gewissen wichtig sind, die er nicht macht, die du ganz easy machen kannst, rauchen, Alkohol trinken und der hat da vielleicht ein Problem mit, dann hast du überhaupt kein Recht, dich über den zu erheben, sondern nimm Rücksicht auf das sensible Gewissen deines Bruders und deiner Schwester. Im ersten Korintherbrief gibt es andere Themen. Korinth war ja eine wirklich globalisierte Hafenstadt, wo Leute aus der ganzen damaligen zivilisierten Welt hinkamen, aus allen Kulturen, aus allen Bevölkerungsschichten. Es war ein bisschen so wie Großstädte heute, also in Deutschland gibt es da vielleicht Berlin oder sonst vielleicht Rio oder so, wo wirklich alles zusammenkommt. Und da gibt es natürlich alle Arten von Spirits, alle Arten von Religion, Gott, tausende Definitionen Gottes, die miteinander konkurrieren. Und da macht Paulus gleich am Anfang total klar, wo Gott für uns sichtbar geworden ist, nämlich im gekreuzigten Jesus. Das ist der zentrale Punkt, wo sich Himmel und Erde berühren. Und fang nicht an, von Gott zu reden, ohne vom gekreuzigten und auferstandenen Jesus zu reden. Das ist ihm total wichtig. So wie Martin Luther es dann 1500 Jahre später gesagt hat, wo du mir Gott hintust, musst du mir diesen Menschen hintun. Fang nicht an, über Gott zu spekulieren, abgesehen von dem Menschen, in dem Gott sein Gesicht gezeigt hat, in dem er auf unsere Seite gekommen ist. Wenn das wirklich wahr ist, wenn in diesem Menschen Jesus uns der lebendige Gott besucht hat, wenn Gott das Wort Mensch geworden ist, dann können wir nicht mehr so tun, als könnten wir von dieser Tatsache absehen und irgendwie allgemein von Gott reden. Das ist das Erste, was er den Korinthern ins Stammbuch schreibt. Dann gibt es noch so Parteiungen, es gab sozusagen die Fans, was weiß ich, die Erik-Fans und die Steffen-Fans oder so in der Gemeinde, ja genau. Und da sagt er, nee, das geht gar nicht, wir sind alle Jesus-Fans. Ja? Und dass ihr den Erik toll findet, ist super, finde ich auch, ich finde ihn auch toll, aber das ist nicht der Punkt, ja, genau. Ja, dann nochmal Kapitel 14, für uns vielleicht auch wichtig. Die Gemeinde in Korinth, das ist toll an ihr, sie rechnet mit dem übernatürlichen Eingreifen Gottes. Das tun wir auch. Wir strecken uns danach aus, dass Gott wirkt, dass Gott wunderbare Heilung schenkt. Aber wenn Leute solche wunderbaren Gaben praktizieren, Sprachengebet, Prophetie, dann hat das viele andere abgestoßen. Und Leute, die von draußen reinkamen, haben gesagt, ey, die ticken hier total aus. Was für eine Sekte bin ich denn hier geraten? Die kamen nie wieder. Und da hat Paulus gesagt, wenn dir Gott so eine wunderbare Begabung schenkt, komm her, dann mach es so, dass es keinen abstößt oder verwirrt, sondern so, dass es wirklich die Gemeinde aufbaut und ermutigt. Das war eine krasse Ermahnung, war sehr wichtig gegen Leute, die da so ein bisschen abgehoben sind in der Gemeinde in Korinth. Paulus hat noch einen Brief an die Korinther geschrieben, da war Thema Geld die große Ermahnung. Mein Freund Andreas Möller, der hier auch Pfarrer war vor Christoph, der hat immer gesagt, der Geldbeutel ist das Letzte, was sich bekehrt. Und so war es bei den Korinthern auch. Die waren zum Teil richtig sparsam, die waren zum Teil auch richtig großzügig, aber immer nur zu ihrem eigenen Nutzen. Und er musste ihnen wirklich sagen, hey, wenn Gott dir Geld gibt, dann ist das nicht nur für dich, sondern es ist auch zum Teilen. Und es ist besonders für deine Schwestern und Brüder in deiner Gemeinde. Also er kämpft gegen Missgunst und Neid und Geiz an. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, unsere Gemeinde hier im Lutherhaus, wir brauchen jeden Monat 8.000 Euro Spenden, um die Personal- und Sachkosten zu bezahlen, die nicht über Kirchensteuer oder so reinkommen. Und ich habe auch schon mit manchen Leuten geredet, die als Studenten wenig Geld hatten. Ich hatte extrem wenig Geld als Student und ich habe ihm gesagt, ey, komm, lass sein. Solange du Student bist, gib einfach gar nichts. Aber wenn du dann das erste Mal Geld auf dem Konto hast, ich weiß, wie das ist, dein erstes Gehalt, dann vergiss deine arme Gemeinde nicht, sondern fang an zu teilen. Und dann gibt es viele Christen, die geben ihren Zehnten, die geben 10% von ihrem Einkommen. Manche geben viel mehr. Ich habe ein Pärchen in der SMD in Stuttgart kennengelernt. Die haben das so gemacht, die haben als Paar, als Akademiker beide verdient und haben gesagt, ey, auf einmal haben wir, was weiß ich, 8-mal so viel Geld wie bis jetzt im Studium. Brauchen wir alles gar nicht. Wir machen es so, wir geben ein Gehalt für die Gemeinde und ein Gehalt nehmen wir zum Leben. Das fand ich gut. Ja? Nicht nur der Zehnte, 50%. Coole Aktion. Ne? Andererseits, wenn jetzt der Kollektenkorb rumgeht und du hast wirklich wenig Geld, du musst, was weiß ich, von 500 Euro im Monat deine Miete bezahlen und den Rest deines Lebens, dann schmeiß da einfach nichts rein. Lass ihn schön durchgehen mit gutem Gewissen. Ja? Also Ermahnung, Thema Geld. Dann Epheser 5, fand ich auch wichtig, auch für uns sehr aktuell. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, übersetzt Martin Luther. Also irgendwelche dreckigen Witze, miese Art über andere zu reden, Spott, abwertende Weise von Männern, von Frauen zu reden, von anderen Leuten, die irgendwie aus einer anderen Kultur kommen oder aus einer anderen Religion. Das geht nicht unter Christen. Passt da aufeinander auf, dass wenn sich jemand im Ton vergreift, dass du ihn dann irgendwie nochmal unter vier Augen erwischt und ihm sagst, hey, wie du das vorhin gesagt hast, war nicht so gut. Ja? Als letztes noch eine Sache im Hebräerbrief, da ist besonders wichtig im Hebräerbrief, dass wir einander ermahnen, die Versammlung nicht zu verlassen. Also da gab es Leute, die sind dann nur noch sehr unregelmäßig in eine Gemeinde gegangen, die haben ihren Hauskreis nicht mehr besucht, die sind nicht mehr in Gottesdienste gegangen. Hey, und da sagt der Apostel, das geht nicht. Wenn du die Gemeinde verlässt, dann wird auch dein Glaube immer mehr einschlafen. Du brauchst die anderen Christen. Jesus hat das auch schon gesagt, wenn ein Schaf die Herde verlässt, dann ist die Überlebenschance extrem niedrig. Und deshalb ist es wichtig, dass wir einander nachgehen und einander einladen und ermutigen in die Gemeinschaft der Christen hinein und da nicht rauszugehen. Übrigens, das biblische Wort für ermahnen bedeutet so viel wie trösten, bitten, auffordern und gut zureden. Also es ist nicht irgendwie so eine fiese Kritik, sondern es ist ganz stark der Ton der Ermutigung. Es heißt Parakalein, ist ein Wort für ermahnen, griechisch Parakalein. Und das heißt so wie, ja, so viel wie trösten und zureden. Und der Geist Gottes, Gott selber, nennt sich der Tröster, Paraklet. Tröster oder Ermahner kann man das übersetzen. Das ist sozusagen auch eine Namensgebung, die sich Gott selber zulegt. Also Ermahnung gelingt nur dann, wenn Gott durch den anderen spricht und wenn du ihn durch ihn reden lässt. Und er ist immer vor allen Dingen Trost und Ermutigung, auch wenn es harte Kritik ist. Wie mache ich das in guter Weise? Jesus ist erstmal wichtig, dass du deinen Bruder, deine Schwester, den er dir an die Seite gestellt hast, dass du seinen Weg mit im Blick hast. Ja? Kurz bevor er seinen Bruder erschlagen hat, im 4. Kapitel der Bibel, gleich am Anfang, da sagt er, soll ich etwa meines Bruders Hüter sein? Was geht mich an, wie der lebt? Ja? Dabei will Gott nur, dass er ihn nicht erschlägt. Ist ja nicht zu viel verlangt, oder? Ja. Und er sagt, nö, also, was geht mich der andere an? Ja? Und er geht dich was an. Vor allen Dingen die Leute, die Gott in dein Umfeld gestellt hat, die in deinem Hauskreis sind, in deiner Dienstgruppe, in deiner Studentengruppe, in deiner WG, die gehen dich was an. Und wenn du merkst, da ist irgendwas schief, irgendwas krank, das ist nicht gut, dann sprich ihn drauf an. Und Jesus ist wichtig, rede zuallererst, bevor du mit irgendjemand anders drüber redest, mit ihm selber. Das ist ein total wichtiger Grundsatz, auch für die Gemeinde. Hab den Mut und wende dich an den anderen. Denn was wir intuitiv als erstes machen, wenn wir uns über jemand ärgern oder wenn wir sehen, dass etwas schief läuft, wir reden zu jemand anders über diese Person. Und das verbreitet Gift, das ist Intrige, das macht jede Gemeinschaft kaputt. Ich habe das immer wieder erlebt. Es kamen auch Leute zu mir, die haben sich über meinen Kollegen aufgeregt. Ich habe dann gesagt, hör mal, wenn du ein Problem mit ihm hast, ich komme auch gerne mit, wenn du das nicht alleine schaffst, aber red mit ihm, red nicht mit mir. Ich höre mir das gar nicht an. Du musst mit ihm reden. Jesus sagt, zuerst rede mit ihm unter vier Augen. Das ist das absolute Grundgesetz. Ich habe neulich sowas wieder erlebt, dass jemand sich geärgert hat. Ich weiß gar nicht, wer es, also es haben sich eine Menge Leute geärgert, aber da haben sich einer geärgert und über was ich gesagt habe. Und ich weiß nicht mal mehr, wer es ist. Er hat es jemand anders gesagt und der hat es mir auch nicht gesagt. Der hat es nochmal anderen gesagt. Von denen habe ich es dann erfahren. Ey, das ist total krank. Das streut Gift, Verdacht, Missgunst. Das ist nicht von Gott. Das geht gar nicht. Wenn du ein Problem hast mit jemand, geh auf ihn zu, geh auf sie zu. Klär es zuerst mit ihm selber. Und dann ist wichtig, mit welchem Ton du was sagst. Wenn du es im Zorn sagst und ohne Liebe, dann lass es lieber. Dann warte so lange und bete so lange, bis Gott dir Liebe für diesen Menschen ins Herz schenkt. Und wenn du es dann ansprichst, dann sag es im Ton der Frage oder des Vorschlags. Kann es sein, dass du vielleicht in letzter Zeit ungeduldig mit deiner Freundin bist oder unfreundlich oder so? Ja? Denn das ist kein psychologischer Trick, so damit das besser verkraften kann, sondern es kann sein, dass die Wirklichkeit ganz anders ist, als du sie wahrgenommen hast. Du kriegst ja immer nur einen Ausschnitt mit und vielleicht kriegst du 90% von dem Kuchen gar nicht mit. Und deshalb ist es gut, wenn du erstmal fragst. Vielleicht ist es ganz anders, als du es wahrgenommen hast. Und dann ist wichtig, dass der andere merkt, dass du ihn als Person wirklich als Bruder oder als Schwester liebst. Das ist die Frage, die du dir erst stellen musst und daran musst du zuerst arbeiten. Also besser keine Kritik als eine lieblose, unbarmherzige, selbstherrliche Kritik, mit dem du nur deinen eigenen Ärger loswerden willst. Bete um Liebe, lass dir von Gottes Geist Liebe für diesen Menschen schenken, dass er merkt, es geht ihm wirklich um mich. Es geht ihm um die Atmosphäre in unserer Gruppe, in unserer Gemeinschaft. Es ist wirklich wichtig für mich, dass ich ihm zuhöre. Und dann sage das konkrete Beispiel, keine Verallgemeinerungen, du bist immer so oder du bist ja sowieso so und so, sondern sag genau den Punkt, der das Problem ist. Mit Sanftmut und Milde Christi bringt einander zurecht, heißt es 2. Korinther 10, Vers 1. Also das Setting ist wichtig, dass du mit ihm wirklich alleine bist, dass du ungestört bist, dass ihr Zeit habt und dass du Jesus bittest, in diesem Gespräch jetzt dabei zu sein, dass der Heilige Geist redet durch euer Gespräch, auch zu dir, dass du was Neues lernst, nicht nur zum anderen. Wie gehe ich damit da um? Zweite Frage, wenn ich selber kritisiert werde. Wichtig ist erstmal, dass du es würdigst und dem anderen dankst, dass er diese Mutprobe bestanden hat, auf dich zuzugehen. Und dass er dich so wichtig nimmt, dass er diesen Stress und diesen Konflikt riskiert. Also danke ihm, dass er zu dir gekommen ist. Gute Kritik, gute Ermahnung ist ein kostbares Geschenk. Feedback is the breakfast of champions, habt ihr vielleicht schon gehört. Ohne Kritik kann ich nicht wachsen und nicht weiterkommen. Und wer mich ermahnt, wer mich kritisiert, der meint es im Grunde gut mit mir. Das kann ich ihm ruhig unterstellen. Ich habe neulich ein tolles Interview gelesen mit Sheryl Sandberg. Ist sicherlich eine der einflussreichsten Managerinnen der Welt. Sie ist die zweite Person nach Mark Zuckerberg bei Facebook. Und sie erzählt, dass sie ihre Kolleginnen und ihre Mitarbeiter ständig nervt, dass sie ihr ein ehrliches Feedback geben, weil sie sagt, wenn ich kein ehrliches Feedback kriege, dann kann ich nicht besser werden. Und das gehört für sie absolut zur Unternehmenskultur, das absolut Wichtigste, dass man sich gegenseitig ein ehrliches Feedback gibt. Gibt schon in der Bibel, Sprüche 9, Vers 8 im Alten Testament, tadele nicht den Dummen, der wird dich hassen, ja? Also wer dich hasst für deine Kritik, der ist wirklich dumm, weil er sich die Chance nimmt, etwas zu lernen, sondern tadele den Weisen, der wird dich lieben. Also du kannst dich entscheiden, willst du der Dumme oder der Weise sein? Lässt du dich gern kritisieren oder nicht? Tadele nicht den Dummen, der wird dich hassen, tadele den Weisen, der wird dich lieben. Also ich muss zugeben, mir fällt es nicht immer leicht, die zu lieben, die mich kritisieren, aber ich möchte doch lieber zu den Weisen als zu den Dummen gehören. Der Dummkopf versteht Kritik, Ermahnung als Angriff auf seine Person und schlägt sofort zurück. Der Weise hört zu, fragt nach, nimmt es sich zu Herzen und antwortet erst dann. Dabei ist es manchmal dann auch wichtig, Missverständnisse aufzuklären, die eigenen Motive zu erklären, wieso ich so mich verhalte und vielleicht auch um Entschuldigung zu bitten, wenn ich merke, hier habe ich jetzt wirklich jemand unnötig verletzt. Aber ich habe auch die innere Freiheit, und das ist die andere Seite der Medaille, und ich darf auch meine Würde verteidigen, die ich als Königskind Gottes habe, wenn ich zu Unrecht kritisiert werde. Ich habe mal so ein gruppendynamisches Spiel mitgemacht, das wurde mit uns gemacht, habe ich mir gar nicht ausgesucht, war relativ krass, würde ich nicht mit einer Gruppe machen. Da waren auf so einer Freizeit, saß man im Kreis und gab es einen Innen- und einen Außenkreis und dann hat man immer den Platz gewechselt und dann hat man immer, die Aufgabe war, dem anderen zu sagen, was ihm am anderen am allermeisten stört. Direkt, 1:1, face to face. War nicht so einfach, aber es gab eine gute Regel bei dem Spiel, die habe ich mir gemerkt, denn die Regel war, dass wenn dir der andere sein Sprüchlein gesagt hat, dass du immer mit demselben Satz antwortest. Und weil ich den dann eben ungefähr 15 Mal sagen musste, habe ich ihn mir gemerkt. Der Satz war, danke, dass du mir das gesagt hast. Aber ich bin nicht auf der Welt, um so zu sein, wie du mich haben möchtest. Dann ging das Gespräch weiter. An dem Satz ist gut, dass es die beiden Seiten gibt. Also die eine Seite, ich nehme Kritik an, ich nehme die Ermahnung an, christlich gesagt, ich frage auch Gott, ob es von ihm kommt. Und die andere Seite ist, ich bin ein Königskind Gottes, ich bin ewig geliebt in Jesus, er hat alles für mich gegeben und diese Würde meiner Person, die kann mir keine Kritik auf der Welt nehmen, auch wenn sie noch so berechtigt ist. Damit kann man alles abbiegen, ja, machen sich manche Christen zu leicht. Wir müssen uns Dinge sagen lassen, wir sind fehlerhaft, aber zuletzt stehen wir vor den Augen Gottes. Und wir können dann auch unberechtigter Kritik mutig widersprechen, wenn das dran ist. Das klingt jetzt alles so, als wäre ich ein Weltmeister im Ermahnen und Ermahnung annehmen. Gut, dass meine Frau nicht da ist. Also die könnt ihr ja dann mal fragen, die weiß das besser. Ich bin höchstens Mittelklasse und es kostet mich einiges, dahin zu kommen. Aber ich predige immer auch hier gegen mich selber. Das muss ich auch immer zugeben, ja. Ich komme nämlich aus einer Herkunftsfamilie, in der offene Auseinandersetzung nicht geübt wurde. Und wenn man kein Rollenvorbild hat, ist das ganz schön schwierig zu lernen. Aber man kann es lernen. Ich mache euch da Mut. Und jetzt gibt es auch eine Initiative. Konrad ist da, der hat vorhin mit uns gebetet. Der wird vielleicht noch was dazu sagen. Eine Mentoring-Initiative in der Gemeinde. Und das ist vielleicht die beste Möglichkeit, solche Dinge zu lernen. Mentoring bedeutet, ich suche mir jemand, dem ich ausdrücklich erlaube, mich zu hinterfragen, mich zu kritisieren, mein Leben in Frage zu stellen, mich natürlich auch zu ermutigen und zu trösten. Und ich wünsche mir in unseren Kleingruppen, in unseren Hauskreisen, Christoph hat mal gezählt, sind 170 Leute in unserer Gemeinde, die in irgendeinen Hauskreis eingebunden sind. Ich wünsche mir auch für meinen Hauskreis, in dem ich dabei bin, dass wir eine Ebene bekommen, wo man nicht nur oberflächlich nett ist, ja, das Lutherhaus, so eine nette Gemeinde, wo die Leute immer alle so freundlich und so nett sind, sondern wo man wirklich auch mal ans Eingemachte geht und persönliche Dinge sagen kann im Hauskreis. Und wo ich dem Bruder oder der Schwester erlaube, mich auch auf persönliche Dinge anzusprechen. Also das wünsche ich mir, dass wir so eine Gemeinde werden. Das war jetzt alles zu diesen ersten beiden Stufen der Ermahnung. Bei Jesus gibt es dann noch eine krasse dritte Stufe. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Wenn jemand absolut nicht kritikfähig ist, dann sagt er, dass man es in der Gemeinde sagen soll und dass man ihn dann auch so weit sanktionieren soll, dass man ihn sogar aus der Gemeinde ausschließt. In 1. Korinther 5 gibt es so einen Fall, wo das tatsächlich beschrieben wird, dass in den frühen christlichen Gemeinden sowas vorkam. Überall, wo ich sowas miterlebt habe, war das leider immer ein Griff ins Klo. Es ist übel schiefgegangen. Ich habe es von einer Gemeinde in Osteuropa gehört, über Leute, die da betroffen waren. Bei denen war es so, dass wenn sich ein Paar aus der Gemeinde hat scheiden lassen, beide automatisch aus der Gemeinde ausgeschlossen wurden. Und das, wo sie in dieser Not die geschwisterliche Liebe und Barmherzigkeit gerade am meisten gebraucht hätten, ganz schlecht. Und es gab auch hier in Jena vor langer Zeit mal den Fall, dass ein Paar aus einer Studentengruppe ausgeschlossen wurde, aus der Mitarbeiterschaft, weil die schon vor der Ehe unverheiratet zusammengezogen sind und Sex vor der Ehe soll ja in der Bibel nicht sein. Aber was dabei rauskam, hat auch lauter Verletzungen hinterlassen, ist nicht gut gewesen. wie das wirklich hilfreich und heilsam sein kann, dass Leute öffentlich sanktioniert werden, das kann ich mir nur schwer vorstellen. Und ich habe Gott sei Dank noch keinen Fall gehabt, wo das bei uns jetzt akut war. Andererseits, wenn wir böse Sachen sehenden Auges laufen lassen, ohne dagegen aufzustehen, haben wir eine Mitverantwortung. Jesus, der auferstanden, wirft im letzten Buch der Bibel in Offenbarung 2,19 der Gemeinde in Thyatira vor: Ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, diese Frau, die sich Prophetin nennt und meine Knechte zu Hurerei verführt und dazu am Götzenopfer teilzunehmen. Also Jesus kritisiert die ganze Gemeinde, dass sie sowas einfach erträgt, dass sie so jemand in der Gemeinde bleiben lässt, obwohl diese Person solchen Schaden anrichtet. Martin Luther hat das noch gemacht, er hat Leute ausgeschlossen vom Heiligen Abendmahl. Er hat zum Beispiel erzählt von einem Paar, die sich übel in der Öffentlichkeit gestritten und gehauen haben und hat gesagt, wenn die jetzt zum Abendmahl kommen, bekommen die von mir nicht das Heilige Mahl, bevor sie sich nicht miteinander versöhnt und vertragen haben. Für mich ist das eine offene Frage, ob sowas in unserer Gemeinde möglich wäre. Ich hoffe, dass es nie nötig wird, weil wir umso besser und liebevoller und mutiger einander unter vier Augen oder in Kleingruppen zurechtbringen, wenn einer in die Irre geht. Unser Text geht weiter. Wenn dann zwei von euch einmütig beten, dann wird sie euer himmlischer Vater erhören. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Und Petrus fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? Bis zu 7-mal? Jesus sagte: Ich sage dir nicht 7-mal, sondern bis zu 70-mal 7-mal. Da merkt ihr, worauf das Ganze hinausgeht. Es geht darauf hinaus, dass wir einander helfen in die Ewigkeit, helfen bei der großen Party von Jesus dabei zu sein, wenn die Menschen von Ost und Süd, von allen Zeiten mit Abraham und Isaak am Tisch sitzen werden und dass wir helfen, einander auf dem Weg in Gottes ewiges Reich zu bleiben. On my way to heaven, I shall not be moved, heißt ein alter Song. Oder in einer Trauliturgie, die ich auch immer gerne verwende, in einem alten Trauliturgie heißt es: Ein jeder sei bedacht, wie er den anderen mit sich in den Himmel bringe. Gilt nicht nur für frisch getraute Ehepaare, sondern für uns alle. Jeder sei darauf bedacht, wie er den anderen mit sich in den Himmel bringe. Und wenn Jesus sagt, er verspricht, dass unsere Gebete gehört werden, wenn wir miteinander ehrlich und einig sind, dann wollen wir um diese Einheit ringen. Und zwei Leute, mit denen ich mich mächtig auseinandergesetzt habe vor so 1,5 Monaten, mit denen habe ich jetzt schon auch wieder Gebetsgemeinschaft gehabt und ich bin sehr dankbar, dass das möglich ist, dass diese Auseinandersetzung zu einem guten Resultat geführt hat. Es ist normal, dass wir aneinander sündigen in dieser Welt, dass wir einander verletzen. Das passiert, wo Menschen zusammenleben. Aber Jesus sagt, wir sollen uns immer wieder vergeben, notfalls 7-mal, 70-mal. Die Zahl 7, 70 steht für das Unendliche im Neuen Testament. Wir dürfen einander immer wieder vergeben. Liebe und Vergebung, das sind die Voraussetzungen und das Ziel, damit gute gegenseitige Ermahnung gelingen kann. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus. Amen.